significant evil.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Let's Dive into Resident Evil 4 Remake. Beim letzten Mal hat uns zum zweiten Mal schon in dieser kurzen Spieldauer der Bürgermeister ordentlich verprügelt, aber dann einfach in Ruhe gelassen, weil Leon ja mittlerweile infiziert ist. Und wir haben aber noch den Schlüssel aus seiner persönlichen Schreibtischschublade entwendet für die Kirche, in der sich mutmaßlich Ashley aufhält. Und jetzt geht unsere Reise durch Resident Evil 4 Remake weiter. Exklusiv nur für euch, unsere lieben Steady und auch schon Patreon-Leute.
Ihr seid die Besten und ihr wisst das.
Auf jeden Fall, unbedingt. Gut, Resident Evil 4 Remake, genau, wir erwachen quasi wieder, oder ich glaube, Leon ist nicht mal bewusstlos, ne? Er wird nur zur Seite geworfen und rappelt sich dann wieder auf, nachdem er gerettet wurde von Ada Wong. Wir stehen wieder im Schlafzimmer vom Bürgermeister und machen uns quasi den gleichen Weg, den wir gekommen sind, aus der Villa wieder raus, auf dem Weg zur Kirche, können jetzt quasi das Gebiet von der Villa aber über einen neuen Weg verlassen, weil wir mit dem Schlüssel nicht nur die Kirche, sondern auch ein neues Tor öffnen können. Aber vorher hören wir im Garten des Bürgermeisters plötzlich ein komisches Winseln und Jaulen.
Und ich war echt gespannt, ne, wie sie noch weiter damit umgehen, weil wir hatten es schon angesprochen, wir finden ja im ersten Kapitel finden wir schon einen toten Hund. Das war ja so Capcoms Antwort in die Fresse. Resident Evil 4 Remake ist viel düsterer als das Original. Nur damit wir jetzt hinter dem Haus vom Bürgermeister exakt den gleichen Wolf finden, den wir eigentlich sehen wollten, auch wieder in einer Bärenfalle, und wir können uns dazu entscheiden, ihn freizulassen. Was wir natürlich tun. Ich frage mich nur trotzdem, Capcom, warum?
Ja, das war wirklich ein riesen Troll-Move von Capcom, oder? Da wollte man wirklich einfach nur die Fans hinters Licht führen, von wegen, haha, wir haben den Hund sterben lassen, so krass ist unser Remake. Und dann kommt er halt einfach nur relativ sehr viel später im Spiel, aber genau die gleiche Szene aus dem Original. Und wenn das wirklich ein PR-Gag war, kann man sagen, war der auch relativ erfolgreich, weil tatsächlich sehr viele große Medien-Outlets, große Magazine, zumindest ein, zwei Artikel drüber veröffentlicht haben, dass der geliebte Huey, wie er von der Resident Evil Community getauft wurde, verstorben ist im Remake, und wie düster und schlimm das doch ist.
Ich finde trotzdem nicht, dass es irgendwie an Lady Dimitrescu herangekommen ist. Also, da hätten sie, glaube ich, den Händler sterben lassen müssen. Oh, oder der Gott. Händler hätte jetzt irgendwie viel größer sein müssen. Oder keine Ahnung. Aber ich glaube, da wäre der Händler, glaube ich, interessanter gewesen als der Wolf. Aber trotzdem Capcom. Aua.
Das finde ich irgendwie total witzig, weil tatsächlich hatte er eben das Resident Evil 2 Remake Mr. X, der sehr prominent durch die Social Media Kanäle gegangen ist. Nemesis eher nur so ein bisschen, ne? Nemesis war jetzt nicht so der große Fan-Favorite anscheinend, aber dann kam eben bei Village Dimitrescu und alle waren komplett aus dem Häuschen. Und das hat bei Resident Evil 4 ganz stark gefehlt. Aber jetzt durch Memes und Fanart, das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber es hat sich so nach und nach jetzt der Trope oder der Gag entwickelt, dass Ashley eine Maus ist, eine kleine Maus. Und das ist irgendwie so ein Running Gag geworden. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal nachforschen, glaube ich, was es damit genau auf sich hat und woher das kommt. Aber tatsächlich ist aktuell, wenn man auf Twitter und so guckt, diese fiktive Ashley als Maus, so diese zentrale Figur, von der jetzt alle irgendwie begeistert sind, die nicht mal im Spiel vorkommt. Aber gut.
Aber sie sitzt ja auf Leons Kopf, oder?
Gibt mittlerweile einen Mod, weil das eben so ein Running Gag wurde, gibt es jetzt eine Mod, dass die wie ein Ratatouille.
Ratatouille, ich sehe, dass es von Ratatouille halt ausgeht, aber ich verstehe auch nicht genau den Zusammenhang zwischen Resident Evil 4 Remake und Dings. Also verstehe ich auch nicht.
Wird schon irgendeine skurrile Entwicklung geben. Naja gut, okay, dann gehen wir jetzt weg von dem Wolf, der dann schnell, nachdem wir ihn befreit haben, ins Gebüsch springt. Leon sagt noch irgendwie witzigerweise sowas wie, YouTube-Buddy, was lustig ist, weil auf dem Weg dahin ist wahrscheinlich jeder, vor allem in seinem ersten Playthrough, mindestens 5-mal in irgendeine so super gut versteckte Bärenfalle getappt. Und genauso steckt jetzt der Hund auch drin. Den kann man dann eben retten, dann verschwindet er ins Gebüsch. Und wir können durch das komische, seltsame Tor mit diesem insektenspinnenartigen Schlüssel, den wir da gefunden haben, streiten und gehen dann durch eine ziemlich dunkle Höhle, eine kurze Passage, und dann stellen wir fest, dass wir wieder zurück im Dorf sind. das Startdorf, in dem der große Kampf stattgefunden hat. Wir haben quasi einmal die große Runde gedreht und sind jetzt wieder da, wo alles losgegangen ist. Wo wir ja auch hinwollen, weil da ist ja diese kleine Kirche, wohin am Anfang alle verschwinden, durch die wir durch wollen.
Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir ein Ranking aller Level machen wollen von Resident Evil 4 Remake. Das ist ein Flow, den ich dir ins Kopf gesetzt habe. Ich schaue regelmäßig nach, was damit ist. Bei dem Level spreche ich aber an. Das ist für mich eines der atmosphärisch stärksten Level. Das hat man mich bisher noch gar nicht erzählt. Wir haben es jetzt hier, wir haben Sonnenuntergang. Und das finde ich so faszinierend, weil das Original hatte nur zwei verschiedene Atmosphären, nämlich Tag und Nacht. Das hatte weder Sonnenuntergang noch Sonnenaufgang oder so gehabt. Und gerade das Dorf bei Sonnenuntergang, ich finde dieses Level großartig. Einfach nur für diesen Sonnenuntergang. Einfach wunderschön. Das war wahrscheinlich auch mal richtig hübsch dort, bevor Settler alle gesettlert hat.
Das ist wirklich ganz cool, weil das Spiel startet ja eben nachts und dann die erste Dorfsequenz ist so ganz früh am Morgen und am Ende von Kapitel 1 ist Leon ja kurz bewusstlos, tagsüber geht's weiter und mittlerweile geht die Sonne schon wieder unter. Das ist schon sehr cool gemacht. Wir durchleben quasi wirklich so 24 Stunden so ungefähr in diesem Dorf und erleben so verschiedene Tageszeiten und kommen jetzt eben nochmal in einem neuen Lichtsetting in dieses Dorf und man betritt dann eben diesen Dorfplatz und alles ist ziemlich ruhig. Zu ruhig, könnte man
viel
fast sagen.
Zu ruhig.
Und dann plötzlich gibt's einen lauten Knall. Und das ist, finde ich, wirklich eine sehr coole Szene, weil damit habe ich nicht gerechnet. Und die Ganados sprengen den großen Kirchturm, der sehr präsent auf diesem Dorfplatz schon immer steht. Und der stürzt ein und versperrt uns den Weg zur Kirche, zu der wir wollen. Und wir merken dann auch sehr schnell, dass sehr viele Gänge auch zugestellt sind mit irgendwelchen Wegen oder sowas, an denen Leon natürlich nicht vorbeikommt, weil es ist immer noch ein Videospiel. Auch wenn man durchaus drüber klettern oder durchkriechen könnte, aber gut. Und noch schlimmer ist, dass jetzt plötzlich wild gewordene Wölfe aus allen Gassen auf den Dorfplatz stürmen. Ich glaube, es sind nur 4, aber die sind so schnell und wuseln so rum, dass ich bei meinem ersten Playthrough echt nicht wusste, was los ist. Dauernd wird man angesprungen, sie sind überall und es ist auf einen Schlag wird diese Ruhe gebrochen und wird zu einer sehr stressigen Stelle.
Es ist für mich eine, also auch würde ich ein Ranking aller Überraschungen machen, dann würde tatsächlich, glaube ich, dass der Wolf tot ist, der erste Fake-Wolf, das wäre auf dem allerletzten Platz, das war ziemlich plump. Das mit dem Kirchturm, das war richtig, richtig krass, darauf wäre ich jetzt auch nie gekommen, zumal der uns auch irgendwie überhaupt nichts gebracht hat während der Dorfschlacht, weil wir da durch den Boden gebrochen sind und dann können sie meinetwegen auch sprengen. Das war cineastisch sehr, sehr cool. Ob es jetzt wieder ein bisschen zu Richtung Hollywood geht, das in dem Moment ignoriere ich es jetzt einfach mal, hinzukommt. Die Wölfe, ich weiß nicht ganz, ich fand sie im Original wirklich nicht so gefährlich. Die erinnern mich jetzt sehr stark aus die Hunde aus Resident Evil 2 und das ist mit Abstand einer meiner Hassgegner, aber ich mag es einfach, dass der, sobald ich den sehe, dass der mir Respekt einflößt. Wenn ich den sehe, denke ich mir so, okay, ich gehe einen Schritt wieder zurück, ich will mal gucken, ob du ein paar Buddies bei dir hast. Die stressen mich schon, wenn ich sie von Weitem sehe und das ist gutes Gegnerdesign.
Ich habe dann letztendlich relativ schnell die Strategie gefunden, dass ich mich einfach bei diesem kleinen Häuschen auf der linken Seite, wo man auch die Shotgun findet, da ist so ein Zaun drumrum und da habe ich mich quasi ins Eck vom Zaun gestellt, weil über den Zaun kommen die nicht drüber und dann können die einem wenigstens nicht mehr in den Rücken springen und mit der Schrotflinte konnte ich mir die dann ganz gut weghalten, aber das sind schon sehr stressige Gegner, sehr schnelle Gegner, wobei ich das Design an sich eher ein bisschen albern finde. Das fand ich schon im Original so. Die haben die gut adaptiert aus dem Original, aber für mich sehen die immer so ein bisschen aus wie die Hundeversion von der Alice im Wunderland Grinsekatze. Nur mit scharfen Zähnen halt. Aber die haben irgendwie so ein Grinsen auch immer so, ganz.
So was Cartoonhaftes,
ja,
ne?
Ja, ja.
Das sind eigentlich keine richtigen verwesten Wölfe. Das sind irgendwie so Comic-Wölfe. Also keine Ahnung, wo die wiederum herhaben, ne? Aber gut, die haben auch Trolle. Deswegen ist alles so ein bisschen märchenhaft.
Ja, es sind halt einfach im Grunde wilde Hunde oder Wölfe, die einen Plagger eingesetzt bekommen haben. Und dadurch kriegen die so ein strahlend weißes Lächeln.
Ich weiß auf jeden Fall, dass dein Kampf mal wieder nicht verfilmbar ist, wenn du da wieder deine Cheesy-Taktik nutzt. Ich habe tatsächlich in einem Haus links davon gekämmt, beziehungsweise heißt gekämmt. Ich bin da mal wieder reingelaufen, habe an der Türe mir einen auserkoren, bin dann wieder aus der anderen Tür raus. Und wenn die bewusstlos sind oder beziehungsweise kurz kurzen Moment außer Gefecht sind, kann man die ja erdolchen. Und ach, das macht einfach Spaß. Also mich hättest du wieder in einen John Wick-Film packen können, aber du hast mit einem Zaun gespielt.
Warum ist jetzt meine Strategie cheesy, wenn du in Gebäude gehst, die Wölfe gar nicht betreten dürfen?
Nein, ich bin ja nicht auf dem
Schlachtfeld mit denen.
Ja gut, aber du hast ja trotzdem genutzt, dass die armen Wölfe da nicht durchkommen. Ich bin ja nicht in einem Haus geblieben, sondern ich habe ja quasi immer durch den ersten Eingang rein und durch den zweiten Eingang wieder raus. Also habe quasi immer so ein bisschen dadurch die Position gewechselt. Ich habe jetzt nicht da drin gesessen und die von drinnen erschossen. Das habe ich nicht gemacht.
Das ist sogar tatsächlich so, habe ich in meinen zukünftigen Playthroughs aber erst gelernt, nicht in meinem ersten, dass die sich zurückziehen. Wenn du irgendwo in ein Haus gehen wollen würdest, wo die wirklich nicht hinkommen zum Snipen, dann verziehen die sich in irgendwelche Gänge, wo du nicht hingucken kannst und kommen erst wieder, wenn du rauskommst. Da ist die KI schon auch ziemlich gut. Also, aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich habe die nicht irgendwie gecheased. Ich habe mir nur den Rücken freigehalten. Von vorne sind die immer noch auf mich eingeprescht und es war auch gar nicht ohne. Aber
so, gelitten hast du schon. Du warst schon gelitten.
Ich hatte ein kontrollierbares Feld vor mir quasi, das ich mit meiner Schrotflinte einigermaßen abdecken konnte. Hab schon was abbekommen auch.
Okay, du hast schon, okay, gut, das klären wir dann einfach bei der Nachbesprechung. Ich find's auch cool, die verstecken sich ja sogar, wenn du oben auf dem Dach bist. Ne? Dann hörst du hier immer noch im Hintergrund so ein bisschen hecheln und ich habe die Vermutung, dass die sich beim Tor hinten, hinter der Scheune aufhalten und warten, bis du wieder nach unten kommst. Es sind so ein paar Füchse. Ich mag die, ich find's schade, dass die echt nicht oft im Spiel vorkommen. Das ist quasi so das eine typische Hunde-Level. Ich glaube, Level 4 kommen sie noch vor und danach immer spärlicher, bis sie gar nicht mehr vorkommen.
Ich finde das auch noch ein nettes Detail, das habe ich gar nicht erwähnt jetzt, aber wenn man die Höhle verlässt, bevor man auf den Dorfplatz kommt, wenn man aufpasst, aber das kann man übersehen, steht auf der rechten Seite noch ein Ganados, der guckt über so einen Hügel und sobald er einen gesehen hat, läuft er schnell zurück. Also der hat schon ausgespäht, wann man kommt und um sich bereit zu machen, die Kirche zu sprengen oder diesen Kirchturm. Das finde ich noch ein nettes kleines Ding irgendwie, das sie da eingebaut haben. Nee, da ist schon viel Liebe zum Detail drin auf jeden Fall.
Ich spiele jetzt gerade auf Veteran und auf Veteran macht das auch richtig Bock. Also das ist auch wirklich nervenaufreibend knapp. Das war mir auf nur Standard, war mir der Dorfpart viel zu leicht. Ich fand dann den Schlosspart fand ich richtig gut. Ich bin gespannt, wie Schloss auf Veteran ist. Aber die Situation, ne, die Wölfe killen ins Haus rein, die haben auch schon wieder alles mit Sprengdrähten vermint. Bis ich tatsächlich... Ich bin in die Kirche reingekommen, habe eine Box zerschlagen, ich hatte nur noch eine Energie und in dieser Box war eine Schlange und die hätte mich ja gerade instant töten können und ich habe mich wirklich geduckt und ich dachte mir, das Capcom, das war geil, so will ich das, nicht anders.
Das ist schon sehr cool. Stell dir vor, die hätte dich wirklich erwischt, getötet, dafür müsste es ein Achievement geben, wenn man von der Schlange getötet wird. Boah. Sehr cool. Ich bin da tatsächlich einigermaßen gut durchgekommen durch die Passage.
Bei welchem Playthrough von deinen 6?
Beim ersten jetzt. Ich rede immer nur über meinen ersten eigentlich. Ansonsten betone ich es extra. Ich bin da relativ gut noch durchgekommen an der Stelle. Genau, durch so ein Gebäude zur Rechten, das auch so eben, wie du schon gesagt hast, vermint ist, kann man sich dann eben an den Trümmern vorbeischleichen und durchs Fenster kommt man dann doch zur Kirche. Und dann kann man die eben aufschließen und betreten. Und dann betritt man eben wirklich so ein, ehrlich gesagt hat das gar nicht von innen so sehr wie eine Kirche auf mich gewirkt oder wie eine Kapelle, sondern eher wie so ein Gemeinschaftszentrum oder sowas. Da standen so ein paar Stühle vor einem Kamin und über dem Kamin hängt das Gemälde von Lord Sadler und daneben rechts ist ja so ein riesiger Tisch, an dem offensichtlich irgendwie zu sehr viel gegessen werden kann oder auch wurde. Also das war wirklich eher so ein Treffpunkt, hatte ich das Gefühl, als ich da reingekommen bin früher. Was allerdings Interessantes ist, dass in diesem Treffpunkt so eine Art sehr großer Schrein errichtet wurde mit abgetrennten Schädeln, also mittlerweile schon wirklich mumifiziert oder nur noch wirklich Totenschädel, die so teilweise einbandagiert sind. Also irgendwie muss dieses Köpfen, das kriegt man auch immer wieder im Spiel mit für diese Religion, eine ganz wichtige Rolle spielen. Was ja auch Sinn macht, weil ja diese Plagger auch durch die Köpfe austreten und so weiter. Und unter diesen Köpfen, was ich ganz interessant finde, befindet sich ein riesiger menschlicher Schädel. Also fast so groß wie Leon, Torso aufwärts oder sowas, der da ziemlich rausragt und so vom Kerzenschein beleuchtet ist. Schon ein bisschen Foreshadowing.
Ja, das finde ich an dem Raum ziemlich cool, ne? Also dafür, dass wir darüber gesprochen haben, dass das erste Level so ein bisschen mit rituellen Opferungen übertrieben hat, ist ja bei dem, wenn wir das jetzt wieder mit dem Original vergleichen, ist der Raum, in dem wir jetzt gerade drin sind, ja eigentlich mega unspektakulär im Original. Und hier hast du so einen wabernden Nebel auf dem Boden, es steht halt überall alles rum. Und dann hast du diesen Altar, das wird gar nicht irgendwie musikalisch irgendwie untermalt und dann siehst du plötzlich diesen Riesenschädel. Und allein dieses kleine Detail, das sorgt für so viel Angst. Das ist so extrem subtil und diese Subtilität hast du nicht immer im Spiel, aber das ist ein sehr, sehr starker Moment.
Man findet dann auch auf dem Tisch noch so ein altes Gebetsbuch anscheinend von dieser Sekte, wo irgendwie so eine Geschichte erzählt wird, in so Gedichtform schon fast, über ein kleines Kind, das immer größer und größer wird und das irgendwie schon jeden Tag eine halbe Kuh verschlingt und so viel Pfund Weizen, aber es wird trotzdem irgendwie geliebt und verehrt. Und man sieht auch auf dieser mittelalterlichen Zeichnung zwei Frauen, die gerade irgendwie so Getreideballen tragen und im Hintergrund ist so eine riesige Hand, die so groß ist wie die beiden Personen, offensichtlich von diesem Baby quasi. Das ist auch lore-technisch super interessant, aber da will ich jetzt gar nicht zu deep einsteigen, das mache ich auf meinem Kanal. Ja, weil das eben eine ganz neue Andeutungen macht über diese Elgigante, die eben keine wissenschaftlichen Experimente sind, sondern was das mit dem Plagger schon im Mittelalter passiert ist. Aber gut, genug davon. Dann können wir die Kirche auch gerne wieder verlassen, weil so viel mehr gibt es da dann gar nicht mehr zu sehen. Ist auch nur ein kleines Gebäude. Im Grunde so ein Übergangsbereich. Das finde ich ganz interessant, weil der alte Teil hatte eben noch Ladebildschirme und jetzt sind das quasi immer so kleine gebaute Übergangspassagen, die vom einen ins nächste Gebiet führen. Und wenn wir dann diese Kapelle verlassen, durch die Hintertür, kommen wir zum Händler. Der hat da wieder seine Basis aufgeschlagen und verkauft uns als neue Waffe zum ersten Mal die TMP. Und die hast du ja im Original zumindest sehr geliebt, ne?
Es ist wieder so schön, ja. habe ich mir jetzt auch beim zweiten Playthrough sofort geholt und lasse den Bolzenwerfer genau dort, wo er bleiben soll. Und die TMP war im Original wunderbar und hier ist sie auch ein absolutes Biest, ganz, ganz tolle Waffe. Sie ist so ein bisschen wie in Dead Space, der Impuls, das Impulsgewehr und eigentlich müsste man mich, also das finde ich schön, Resident Evil 4 zwingt mich auch dazu, einfach mal andere Waffen zu verwenden, während Dead Space, wenn ich einmal den Impulswerfer habe, dann das Impulsgewehr, dann benutze ich eigentlich auch nie wieder eine andere Waffe. Aber ja.
Ja, ich habe mir auch die TMP sofort geholt, habe noch so ein bisschen Waffen abgegradet für mein Geld. Sehr viel mehr habe ich beim Händler auch nicht mehr gemacht dann. Und die TMP habe ich auch sehr lieben gelernt. Die fühlt sich richtig gut an. Ich finde, das Trefferfeedback im Remake im Vergleich zum Original hat bei der Pistole ziemlich abgenommen. Die Pumpgun hat nicht mehr so diese schöne Gruppenstopp-Wirkung, aber dafür hat sie schöne Splatter-Effekte, ne? Aber die TMP fühlt sich richtig schön an, wie die Gegner da so durchlöchert werden und wie sie reagieren. Es sieht aus wie in so einem alten Gangsterfilm, wenn irgendwie mit der Tommy-Gun geschossen wird und die Opfer so ganz theatralisch so durch die Luft zucken. So ist das auch im Spiel inszeniert. Gefällt mir total gut. Ist eine sehr coole Waffe. Die ist aber bei mir leider noch gar nicht so schnell zum Einsatz gekommen, weil man kommt ja dann von diesem Händlerposten quasi auf so einem Friedhof und oben auf so einem Hügel von diesem Friedhof thront die Kirche und das ist natürlich auch wieder eine sehr ikonische Passage, die man aus dem Original in- und auswendig kennt, auf die habe ich mich tatsächlich auch schon sehr gefreut, einfach vom Design her ist das, finde ich, ein sehr eindrucksvolles Gebiet, sehr düster. Eben einfach diese Friedhofsatmosphäre, auch mit den toten Bäumen, die da so stehen, das wird schon sehr schön eingefangen. Das hat halt im Remake auch nochmal sehr stark gewirkt, weil halt da technisch jetzt einfach auch ganz neue Möglichkeiten da sind, das zu gestalten.
Es ist so eine klassische Halloween-Kulisse eigentlich, ne? Du hast so eine Kirche, wo die ganzen Grabsteine so nah beieinander stehen, dass sie quasi sich auch schon gegenseitig umschubsen. Also, ne, klassisches Halloween-Dingsbums. Finde ich sehr, sehr cool. Und auch hier, also grafisch haben die wirklich aus jedem Ort und sei es auch nur so ein blödes Sprenghaus aus dem zweiten oder ersten Kapitel, die haben aus allem halt noch mehr rausgeholt. Also an der Stelle kannst du nichts wirklich meckern. Komisch finde, sie haben tatsächlich dieses das Kirchen- oder Grabsteinrätsel halt rausgeworfen, wo wir tatsächlich noch auf Symbole von Grabsteinen achten müssen. Korrigier mich, falls ich falsch liege, aber hierbei ist es tatsächlich ja überhaupt nicht wichtig.
Also dieses Rätsel gibt es ja theoretisch noch, das kommt nur sehr viel später im Spiel und funktioniert leicht anders, aber grundsätzlich noch das Gleiche, wo man die Symbole suchen muss und dann auf so eine kugelförmigen Scheibe eintragen. Das war noch ein bisschen komplexer im Original. Jetzt gibt es hier quasi beim ersten Mal auf dem Friedhof auch wirklich nicht viel zu tun. Da steht irgendwie so ein bisschen der Gravekeeper, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, der Totengräber. Genau, der mit der Schaufel gerade so ein bisschen rumbuddelt in der Erde, den kann man von hinten einfach easy erdolchen. Und es gibt tatsächlich eine optionale Quest vom Händler, dass man so diese Symbole in den Grabstein zerstört von einem gewissen Grabstein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Anspielung an dieses alte Rätsel. Aber ja, das haben die sehr stark abgeändert. Und dann, genau, es gibt noch so eine kleine Hütte, da steht dann auch nochmal ein Gegner drin, aber nur ein bisschen Loot. Ansonsten ist das wirklich jetzt erstmal nur ein sehr atmosphärischer Ort, aber inhaltlich ist da nicht so viel los eigentlich. Man kann dann relativ schnell diesen Friedhofsweg nach oben gehen und geht dann durch so eine große Doppeltür zu dieser großen Kirche, in der Ashley gefangen ist, die Präsidententochter, wie man schon weiß. Aber blöderweise wird der Eingang von massiven Gitterstäben versperrt und wir kommen nicht in die Kirche rein.
Dammit. Genau, weshalb wir hatten jetzt schon seit, genau, es ist, glaube ich, auch schon seit Anfang dieses Kapitels, wissen wir ja, dass wir auch zum See wollen, weil das irgendwie ein sehr zentraler Punkt ist. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass wir nicht direkt einfach nach rechts wie im Original halt hinlaufen können zum See, sondern dass das alles so ein bisschen mehr verschachtelter ist, dass wir quasi in die Kirche hineingehen müssen, um eine Falltür zu öffnen, dass wir dann runterklettern in einen Sarggang, bis wir dann quasi hinten wieder rauskommen, da wo wir eigentlich hinwollen. Und das sind so kleine, coole Abzweigungen, was ich sehr feiere und was sehr, sehr atmosphärisch ist, gerade bei Sonnenuntergang.
Ja, genau, man geht ja dann irgendwie durch so einen Seiteneingang in den Keller der Kirche. Die hat aber keinen Zugang zum Hauptraum und geht dann in so diese kleine Krypta oder, ne? Also so eine kleine Abänderung eben auch wieder zum Original. Ich war erst sehr verwirrt, dass ich nicht durch das Tor konnte, weil so war es halt im Original. Wo soll ich denn jetzt hingehen eigentlich? Ich wusste es nicht. Ich habe da echt relativ lang suchen müssen. Also nicht wirklich, aber gefühlt. Ich war sehr verwirrt an der Stelle. In diesem kleinen Kellerraum findet man ja da auch noch mal ein Foto von Ashley und ich glaube tatsächlich kriegt man da erst offiziell, ich meine, wir wussten es natürlich als alte Veteranen, aber ich glaube hier kriegt man offiziell erst die Bestätigung, dass sich der Schlüssel, den man jetzt für die Kirche tatsächlich braucht, im See befindet oder am See befindet. Ich glaube deswegen macht sich Leon erst auf.
Und Ashley sieht auf diesem Foto extrem, also verwahrlost, sehr, sehr schmutzig aus, was dann wiederum dazu nicht passt, wie wir sie halt später vorfinden. Das ist sehr verwirrend. Und ich muss bei diesem Foto schon wieder an die Person aus dem Intro denken. Wir haben ja mittlerweile auch viele Kommentare von euch erhalten, dass tatsächlich ja diese Frau aus dem Intro irgendwo auch wieder auftaucht, wo Leon das halt kommentieren kann. Korrigier mich, ist es in Kapitel 3 oder ist es in Kapitel 4? Weil ich habe sie immer noch nicht entdeckt.
Nee, das kommt in Kapitel 4 und das ist rein optional. Und da du das Erkunden am See nicht magst, hast du die wahrscheinlich nicht gefunden.
Dann werde ich die auch dieses Mal wahrscheinlich nicht finden. Aber ich bin mal gespannt, ob ich diesen Part genauso hasse wie beim ersten Mal. Aber mal gucken.
Das hat aber auch überhaupt keine Relevanz. Also das ist, aber man findet tatsächlich den Opferplatz und die Frau. Aber das wird jetzt auch nicht großartig kommentiert von Leon. Aber gut, dazu kommen wir dann eben noch. Ja, dann kommt eben, wenn man dann den Weg durch diese kleine Krypta gefunden hat, wieder ein Part, auf den ich mich sehr gefreut habe, den ich auch im Original relativ cool fand, denn hier wird quasi wirklich ein sehr windig wirkendes Holzgestell irgendwie so an einer Schlucht entlang gebaut, damit von der Kirche, die eigentlich an einer steilen Klippe steht, so ein Weg runter zum Hafen im Grunde entsteht. Und das sieht schon aus wie so ein Hochweg, den man eigentlich nicht unbedingt betreten will, weil das wirkt nicht sehr stabil alles. So ein paar zusammengeschusterte Holzbalken. Ein bisschen, ich finde jetzt im Remake wirkt es ein bisschen massiver als im Original, aber ich würde mich immer noch nicht drauf verlassen eigentlich, dass ich da drüber laufen kann.
Ich finde das total lustig, weil das sind so Peter Pan-Bauten irgendwie extrem weit oben. Oder ich muss auch so ein bisschen an Robin Hood denken. Also ne, im Original waren es einfach nur so ein paar Bretter. Jetzt sind es ja so richtige Häuserkonstruktionen. Also total bescheuert. Also die werden immer spannender, je mehr man mit ihnen zu tun hat. Und den Part fand ich tatsächlich auch deutlich interessanter als im Original, weil im Original läufst du halt drüber und da stehen, glaube ich, drei Personen. Und hier hast du ja wirklich auch wieder so eine kleine Belagerungssequenz, dass du halt quasi einmal lebendig durch diesen Hindernisparcours durch musst, während immer wieder Wellen halt reinlaufen. Sehr, sehr cooler Part. Kann man mit einem Scharfschützengewehr sehr, sehr gut clearen.
Im Original gab es ja noch diese kleinen Abgründe, über die man springen musste, und die konnte man super nutzen, um einfach die Gegner über diese Abgründe springen zu lassen. Also kleine Lücken jetzt im Holz, meine ich, nicht Abgründe. Und wenn die Gegner drüber springen oder an der Kante stehen, muss man nur einmal auf die schießen und die stürzen ab. Das geht jetzt im Remake nicht mehr ganz so easy. Jetzt sind die tatsächlich gemein positioniert. Man muss dann auch auf ein Dach von einem Haus klettern und so ein bisschen außen rumgehen. Es ist mehr verschachtelt. Und das war tatsächlich wieder eine Stelle, wo es mich erwischt hat, weil das Spiel hier meiner Meinung nach ganz offensichtlich cheatet. Hundertprozentig. Ich habe das mittlerweile in meinen zukünftigen Playthroughs getestet und tatsächlich. Das Spiel spielt hier nicht mit fairen Karten, weil ich habe unten am Anfang, als ich das Gebiet betreten habe, dann zum ersten Mal meine TMP ausgepackt. Ich habe nur darauf gewartet, bis ich das Ding endlich testen darf, und habe alle, die gekommen sind, der Reihe nach weggeschossen. Da steht ja dann noch so ein Molotow-Cocktailwerfer auf dem Dach. Den kann man, wenn man den im richtigen Moment die Flasche zerstört, anzünden. Und ein Sprengfass. Es ist ein Riesenspaß, alle mit der TMP der Reihe nach da weg zu hauen. Und dann bin ich die Treppe hochgeklettert. Und dann stand vor mir auch wieder ein Molotow-Cocktailwerfer, der eben schon über riesige Entfernungen super gezielt die Molotow-Cocktails auf mich gefeuert hat. Und ich wollte gerade auf den schießen, und dann sind mir zwei Frauen, zwei weibliche Ganados, von hinten in den Rücken gefallen. Und die waren garantiert nicht da. Ich bin mir ziemlich sicher,
die spawnen erst,
wenn man die Leiter hochklettert. Und das finde ich ziemlich gemein. Aber gut, ne, die haben mich dann ziemlich in die Enge getrieben, also beziehungsweise haben die mich dann festgehalten, eingekesselt, während ich in Feuer stand, und bin dann einfach verbrannt. Beim zweiten Playthrough war ich dann klüger. Dann bin ich sehr schnell nach vorne geprescht, habe den Molotow-Cocktail-Kerl umgebracht, mich umgedreht und die anderen beiden geholt. Aber ja, das war schon eine knifflige Stelle, finde ich. Ist schon sehr gemein, wo da überall die Brandherde rumstehen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so drei Wellen sind. Bei der ersten Welle stelle ich mich halt quasi, es ist die Welle, die halt einfach da rauskommt, stelle ich mit dem Scharfschützengewehr hin, und es ist für mich so belohnend, wenn du diese Belagerungswelle auf dich zulaufen siehst und die dann halt per Kopfschuss halt alle ausschaltest, da du ja da noch nicht diese Supergenen, was auch immer, Viecher hast, dann auch tatsächlich in die Bedrängnis kommen kannst, wenn du unten in der kleinen Hütte bist. Wenn du oben auf der Holzkonstruktion bist, hast du plötzlich diese zweite Welle mit den Molotow-Cocktailwerferinnen, was halt witzig ist, weil wenn du die abknallst, wenn noch Leute neben denen stehen, fackeln die mit ab. Und Herrgott, sieht das gut aus, wenn da Zombies anfangen zu brennen. Und es ist ziemlich eng. Und dann macht die TMP auch tatsächlich Sinn. Ist ein Part, den ich witzig finde. Ich finde den danach noch schlimmer und noch besser.
Ich verstehe echt nicht, warum die Molotow-Cocktails gestrichen haben im Remake, weil der Feuereffekt ist so schön. Ich würde so gern Feuer auf diese Gegner werfen können. Weil wie schön da diese Brandpfützen entstehen am Boden, und dann brennt das Feuer so langsam über die Hosen hoch. Dann haben die auch ein richtig schön plastisches, ekliges Schadensmodell und kriegen Brandflecke. Aber weil sie eben so zombifizierte Plagger-infizierte Wesen sind, tut es denen anscheinend auch nicht so viel erstmal. Die können dann brennend noch ziemlich agil sein. Ja. Das ist einfach echt, echt cool, echt schön gemacht.
Das ist so cool, wenn so drei Zombies angezündet sind und trotzdem auf dich zurennen. Dann denkst du dir so, das hat mir überhaupt nichts gebracht, ey.
Ja, ich liebe sowas. Letztendlich sterben sie ja doch, ne? Aber es macht halt
Schaden
über Zeit. Aber
es dauert noch so ein bisschen, Die wollen noch kämpfen, ja, sollen sie ruhig.
Ja, das ist schon sehr schön. Total cool. Doch, hat mir auch gefallen. Jo, wenn man das hinter sich gebracht hat, darf man in einen kleinen Tunnel gehen. Da kommen einem nochmal zwei entgegen, aber die sind relativ problemlos. Und dann gibt's nochmal so ein ganz, ganz kleines. Also, das macht das Spiel gerne. Das lässt einen fast nie einfach nur den geraden Weg gehen. Selbst in dieser Höhle steht man dann wieder vor einem verschlossenen Tor und muss so einen kleinen Umweg finden. Also, das wiederholt sich irgendwie ständig. Es lässt einem nie einfach mal irgendwo geradeaus durchgehen. Es gibt immer diese kleinen Seitenschleichwege. Die haben wir auch in diesem kleinen Durchgangsbereich nochmal. Und dann betreten wir einen Platz, den natürlich jeder, der das Original Resident Evil 4 schon mal gespielt hat, sehr genau kennen dürfte. Und ich habe tatsächlich, also ich habe noch nicht genau gesehen, wo ich bin. Ich habe noch nicht genau gesehen, was sich auf diesem Platz befindet. Aber ich habe schon eine Blendgranate ausgerüstet. und ich wurde nicht enttäuscht.
In guten alten Zeiten. Ne?
Genau.
Ich weiß nicht mehr, ich würde es echt gern wissen, wie es jemand ist, der das nicht kennt. Das ist ja auch im Original so, dass sich so ein bisschen andeutet, dass es wahrscheinlich eine Arena wird und du hörst auch schon im Hintergrund dieses Brummen, dieses Stöhnen, dass da irgendwas Großes versteckt ist, was tatsächlich sich nicht provozieren lässt, dass es mal früher rauskommt. Das hätte ich vielleicht noch interessant gefunden, aber es ist jetzt erstmal bleibt nur die Androhung dessen, dass der Rückweg wahrscheinlich scheiße wird. Tatsächlich hast du aber hier die auch schon wieder zwei Wölfe. Interessant an dem Punkt hier ist, du kannst dich ja nicht wirklich gut verstecken, deswegen bleibt dir da meistens nur der Rückweg. Und die Viecher sind in verwinkelten Gegenden, sind die ganz leicht zu bekämpfen. Bei offenen Geländen hasse ich's. Aber ich liebe die Wölfe einfach. Und eine sehr, sehr nostalgische Stelle vor allem.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass hier genau wie im Original, weil die Wölfe sind ja neu, die gab es früher nicht. Aber was es genau wie im Original hier gibt, sind super viele Krähen. Und Krähen sind quasi immer eine Quelle für billigen Loot. Und mit einer einzigen gut platzierten Blendgranate kann man im Remake wie im Original halt hier, glaube ich, wirklich 10 Krähen oder mehr auf einen Schlag töten. Dadurch blendet man dann auch die Wölfe, die ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Ich habe aber dann gesehen, wie so ein geblendeter Wolf hinten rumwankt. Deswegen konnte ich die, solange die geblendet sind, noch schnell ziemlich gut schon Schaden zufügen. Deswegen kam ich da ganz gut durch. Und dann nach dem kleinen Wolfskampf ist quasi wirklich so dieses ganze Boss-Areal voller kleiner Loot-Häufchen, die man aufheben darf. Und das ist einfach echt schön.
Du bist halt ein Loot-Junkie.
Eben, ganz genau. Und obwohl mir die Krähen ja sehr leid tun, ich mag das immer nicht, wenn mich Videospiele dazu zwingen, unschuldige Lebewesen zu töten, aber bei dem Loot kann ich nicht Nein sagen. Es hilft einfach nichts.
So kriegt ihr Sebastian zu allem. Ja, ganz genau. Wenn der Loot stimmt, dann ist es richtig. Was natürlich schade ist, wenn die ersten beiden Zombies im Spiel keinen Loot droppen, dann überleben die.
Ja, ganz genau.
Das heißt, liebe Zombies, werft euren Loot einfach weg, dann überlebt ihr vielleicht.
Ja. Ich habe ja in meinem Headcanon, dadurch, dass man sehr spät im Spiel ein Dokument findet, in dem unter anderem beschrieben steht, dass auch Vögel mit dem Plagger infiziert sein können. Explizit wird das erwähnt. Und da hier die Wölfe einfach so mit diesen Krähen gemeinsam rumchillen, sind diese Krähen in meinem Headcanon auch mit dem Plagger infiziert. Vielleicht in einem sehr frühen Stadium und die machen auch nichts und so weiter. Aber ich glaube, die gehören zu den Bösen in Wirklichkeit. Deswegen kann man die mit gutem Gewissen umbringen. Eindeutig.
Es ist sowieso alles böse außer Leon, ne? Und Ashley, aber die ist anders böse. Aber verstehe ich. Ne, das ist die typische Zombie-Logik, am besten alle. Also, ne, wir müssen den Virus stoppen, deswegen, ja.
Hilft ja nichts.
Pauschal. Genau, und wenn wir dann quasi erstmal die Arena verlassen haben, geht's ja, im Original ging es, glaube ich, geradeaus. Beziehungsweise man konnte auch geradeaus gehen, man kann aber rechts runter. Und wenn wir jetzt im Remake rechts runter gehen, treffen wir erneut auf den Händler, der quasi hier seine Wasserfiliale hat. Und also übrigens auch ein sehr großes Geschäft. Das ist jetzt nicht so ein Geschäft, was er irgendwie so neben der Küche aufgebaut hat, sondern das ist tatsächlich so eine richtige Zweigstelle mit einem Aufzug, der schon mit einer dudeligen Melodie auf sich aufmerksam macht.
Ja, genau, stimmt. Hier dürfen wir nämlich dann zum ersten Mal auf den Schießstand. Das ist auch wirklich so surreal, ne? Der hat hier wirklich einen relativ großen Laden, aber es ist trotzdem halt alles irgendwie aus so altem Holz zusammengeschustert. Da liegen Raketenwerfer und Munition, also sein Equipment ist beeindruckend, aber es ist schon halt einfach so ein Holzverschlag, den er sich da aufgebaut hat. Und daneben ist plötzlich ein Aufzug, der super sauber ist, super stylisch und modern aussieht. Also modern ist relativ, aber es sieht aus wie ein Aufzug in so einem 80er-Jahre-Nobelhotel oder sowas.
Ich hatte auch so Village-Vibes, ja.
Ja, genau, so ein bisschen. So ein Dimitrescu-Schloss, ja, so ein bisschen in die Richtung. Und wenn man den betritt, kommt man eben auf den Schießstand, den es ja im Original schon gab, über den ich sehr froh bin, dass es der ins Remake geschafft hat, der halt aber wahrscheinlich eher als Easter Egg zu bewerten ist, weil in die Welt passt der nun wirklich so überhaupt nicht. Das ist schon fast albern, also fast schon lustig, wenn man versucht, das mit dieser Welt in Einklang zu bringen. Denn man kommt dann eben unten in einem eigenen Raum raus, der ist wirklich dekoriert wie so eine kleine Jahrmarktattraktion oder sowas. Es gibt so einen Automaten, aus dem kann man dann später so Bälle als Belohnung ziehen, in denen sind kleine Figürchen, die kann man sich für Bonis an den Koffer hängen. Und vorne ist eben der Schießstand im Piratenthema. Und dann ploppen quasi wirklich so verschiedene 2D-Holzpiraten-Ziele auf. Die muss man wegschießen. Die Matrosen, die ab und zu kommen, darf man nicht wegschießen. Es gibt mehrere Minispiele mit mehreren Waffen und man muss versuchen, eine Highscore aufzustellen oder gewisse optionale Ziele zu erfüllen, damit man eben so kleine Coupons für den Figurenautomaten bekommt. Und das ist schon irgendwie interessant.
Das war jetzt schon sehr, sehr kritisch. Es hat mir im Original irgendwie mehr Spaß gemacht. Es kann sein, dass jetzt vom neuen Movement, dass es irgendwie, ich weiß nicht, noch anspruchsvoller ist und nicht mehr so. Macht mir irgendwie keinen Spaß, da unten zu sein. Und ich habe auch tatsächlich den Schießstand aus The Evil Within 2 auch irgendwie besser in Erinnerung. Ich muss auch vor allem hier immer an Bioshock Infinite denken, was auch so eine kurze Jahrmarktsequenz hat, wo man das auch machen kann. Das macht mit den Waffen da irgendwie viel mehr Spaß. Und hier, also ich finde ja, das gesamte Spiel ist ja schon eine Schießbude, ne? Und meine Ziele bewegen sich und hoffentlich treffe ich sie in den Kopf. Aber ich finde, das ist mir zu gamey. Also ich mag diese Schießbude. Oder auch nicht. Es fühlt sich auch nicht so cool an, da zu sein. Also von der Atmo schon, aber es macht irgendwie keinen Spaß, auf diese Sachen zu schießen.
Ich finde auch den Evil Within Schießstand, also Evil Within 2 vor allem, hat ja so eine Art Match-4-Puzzlespiel quasi irgendwie aus dem Schießstand gemacht. Ja. Das ist für mich immer noch die Krönung der Schießstand-Minispiele. Aber ich fand auch den in Resident Evil 4 Remake eigentlich ganz cool. Ich habe da, als ich das erste Mal runtergekommen bin, echt auch lange Zeit verbracht, was aber vor allem damit zusammenhängt, dass ich mir ursprünglich das Ziel gesetzt hätte, jetzt habe ich quasi meine ersten drei verschiedenen Minispiel-Variationen. Im Verlauf des Spiels kommen sicher noch mehr dazu. Die drei perfektioniere ich jetzt gleich mal und sammle alle meine Coupons, meine Marker, die ich dann in den Automaten werfen darf, bevor ich weiterspiele. Und habe sehr schnell gemerkt, dass der Schwierigkeitsgrad von dieser Schießbude echt nicht ohne ist. Also holy shit, kann man da jedes einzelne, relativ kurze, ne, ein, zwei Minuten laufende Spiel perfektionieren und sich die Zähne dran ausbeißen, dass man da mal alle Belohnungen kriegt. Also das ist schon nicht ohne.
Ja, was halt auch toll, lass uns gerne über die erste Mission hier reden, weil das vor allem diejenige ist, die ich am meisten gemacht habe. Unabhängig davon, dass wirklich der amerikanische Präsident berechtigterweise anrufen dürfte, warum wir uns auf so einen Scheiß konzentrieren, während wir eigentlich seine Tochter retten sollten. Das mal dahingestellt. Aber bei dieser Pistolen-Challenge hast du es ja so, dass du quasi erstmal einfach anfängst, ne? Du hast eine Matrose in der Mitte, den du abknallen musst, oder es sind Piraten, du darfst nicht auf Matrosen schießen, sonst kriegst du Minuspunkte, Kapitäne bringen noch mehr Punkte. Dann hast du noch so zusätzliche Bleisiegel, die auf den Figuren sind, die geben Zusatzpunkte. Und das ist ja in zwei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase bewegen die sich, in der ersten Phase stehen die so ein bisschen rum und dann kriegst du nach 8 Patronen dann die Zeit nachzuladen auf wieder 18 Schuss. Und die Passage danach ist noch so viel schlimmer und ich hätte eigentlich gerne lieber das Nachladen irgendwann später gehabt, weil diese zweite Passage, wo du wirklich zugeworfen bist mit Zielen, da sind 18 Kugeln schon echt sportlich. Und meistens habe ich es nicht gepackt. Musste währenddessen auch nochmal nachladen.
Die wollen auch wirklich, dass du hier die richtige Strategie findest. Es gibt nämlich ganz oft Tricks, wie du mehrere Ziele auf einmal erwischen kannst und gewisse Vorgehensweisen, die man aber wirklich auch erst durch Rumprobieren oder durch kreatives Denken rausfinden muss. Also wenn man hier alle Ziele treffen will, ist das schon schwer genug. Es gibt ja dann auch noch so kleine Totenkopfmarkierungen, die manchmal auf diesen relativ großen
Zielen sind. Das sind die Bleisiegel, von denen ich gesprochen habe.
Genau, diese Siegel. Für die gibt es dann nochmal Bonuspunkte, beziehungsweise wenn man alle davon findet und erwischt, kriegt man nochmal eine Bonusmedaille. Und wenn du es geschafft hast, dass du alle Piraten triffst, dann beginnt der coolste Part in diesem Schießstand, weil dann der Händler plötzlich sowas ruft wie Bonus Bonanza oder irgendwas ähnliches. Und dann spielt so ein bisschen die Musik aus dem Intro, nur ein bisschen grooviger. Das ist wirklich so wie so Salsa oder sowas. Und dann erscheinen überall goldene Schatzkisten und ganz viele kleine Papageienziele fliegen über den Bildschirm, über diesen Schießstand und man... Es geht super schnell und du kannst noch schnell super viele Bonuspunkte sammeln. Das ist schon alles sehr bunt, sehr groovy und sehr witzig und sehr bescheuert. Also ich mochte das schon. Ich fand es nur ein bisschen frustrierend, dass dann eben der Schwierigkeitsgrad so hoch ist und die Medaillen, die man mit einem einfachen S-Rang kriegen kann, also die Coupons für den Automaten, die man mit einem einfachen S-Rang kriegen kann, der schon schwer genug ist, relativ begrenzt sind. Und diese Bonusziele von wegen schaffe alle kleinen Medaillen oder schaffe alle Ziele ohne Fehler zu machen, die sind schon sehr schwer zu erreichen. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Ich hätte es schöner gefunden, ich glaube, wenn die das so gemacht hätten, dass man einfach immer weiter grinden kann und immer mehr Medaillen verdienen kann, je länger man spielt, mit von mir aus Punktegrößen, die immer größer und größer werden, aber sich addieren, hätte mich das mehr motiviert. Aber so fand ich das halt leider schon auch relativ schnell frustrierend dann, weil ich einfach echt nicht gut genug bin. Zumindest finde ich das mit Controller sehr schwer, weil sich Leon auch ein bisschen zu träge bewegt, habe ich das Gefühl manchmal für Ziele. Ich habe da Videos gesehen von Leuten mit Maussteuerung, da hat es einen ganz anderen Groove plötzlich.
Ja, aber das ist nämlich der Punkt, den wir sagten. Ne? Die Steuerung hat sich geändert, das ist alles ein bisschen realistischer und die Schießbude hat in das Cheesiness-Spiel von damals, das hat das reingepasst. Und das ist ja quasi so der cheesigste Punkt, jetzt noch ein Remake, der überlebt hat und genau hier für mich passt er nicht rein. Also das, ne, das passt, es ist irgendwie drin, weil es drin sein soll, aber es passt nicht mehr so zum Gameplay und ich hätte eigentlich gern mehr Herausforderungen gehabt und nicht nur diese drei und dann nur die Option gehabt, sie zu verbessern. Also es hätte auch gern so was Arena-mäßiges sein können mit sehr, sehr vielen Waffen. Man hätte auch vielleicht gerne mal ein paar Waffen ausprobieren können, die es ganz viel später gibt. Man hätte so viel mitmachen können, aber nee, das war irgendwie so ein bisschen schade, zumal wir ja nur diese Anstecker für unseren Koffer kriegen und das ist mir einfach zu cheesy. Also es passt in dieses Remake einfach nicht mehr rein und ich habe nach dem Besuch auch alle anderen gemieden.
Ah, okay. Nee, also ich mochte das. Ich fand es, wie gesagt, nur frustrierend. Ich fand es auch schön, dass diese kleinen Anhänger, die man sich an den Koffer hängen darf, quasi die 3D-Modelle aus dem Original Resident Evil 4 sind. Von allen möglichen Figuren und Gegnervariationen, die alle so ihre kleinen Bonis kriegen. Drei Stück darf man sich gleichzeitig ranhängen. Und ich habe zum Beispiel, ich habe es geschafft, dass ich immerhin 3 Goldmedaillen krieg bei meinem ersten Playthrough. Also bei meinem ersten Besuch auf dem Spielstand und mehrere Silbermedaillen. Und für die 3 Goldmedaillen habe ich dann wirklich auch gleich eine goldene Kugel bekommen. Da ist dann eine seltene Figur drin und da war Ashley drin. Original Resident Evil 4 Ashley mit einem 50%igen Heilungsbonus auf grünes Kraut. Dann habe ich noch ein paar so Ganados dran gehangen, 2 Stück. Die haben mir, glaube ich, irgendeinen Crafting-Bonus für gewisse Munitionsarten gebracht. Warum nicht? Und dann habe ich mich gleich wieder ein kleines bisschen besser vorbereitet auf diesen ersten Playthrough, auf dem doch so hohen Schwierigkeitsgrad gefühlt. Das war schon nett.
Mein Schwierigkeitsgrad blieb knackig und ich habe die Hilfe vom Händler nicht angenommen. Auch wenn ich natürlich weiterhin gern bei ihm einkaufe, aber ich bin einfach nicht die Zielgruppe für das Ding, weil zumal ich ja auch eine Präsidententochter retten muss.
Ja, das stimmt. Ist aber übrigens auf Twitter, wenn man sich so umguckt, durchaus ein Fan-Favorite. Es gibt ganz viele so Comics von wegen, Leon, müsstest du nicht irgendwie die Präsidententochter retten? Und Leon sitzt irgendwie schwitzend und gestresst mit der Pistole am Schießstand und sagt, ja, ich habe gerade keine Zeit. Und viele Leute posten da auch ihre besten Runs und Screenshots und so weiter. Also viele Leute spricht das sehr an. Wie gesagt, für mich ist die Motivationsebene einfach nur nicht gut genug. Oder was heißt gut genug? Ich brauche Leisten, die voll werden, damit mich so Minispiele motivieren und nicht große, schwierige Ziele, an denen ich mich rangrinden muss. Da bin ich einfach zu schlecht.
Das ist das, was ich meinte. Ne? Es ist für den Gaming-Aspekt eigentlich schon fast wieder zu realistisch. Deswegen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber mich freut es, wenn viele Menschen auf Twitter das feiern, während ich schon wieder mit Ashley im Helikopter oder im Jetski nach Hause sitze. Aber macht ihr, was ihr wollt. Ne? Ist ja in Ordnung.
Ja, ich habe immerhin meine Anhänger Ashley bekommen. Im Grunde könnte Leon jetzt sagen, ja, Mission mehr oder weniger erfüllt. Kann
heimfliegen. Das wäre so geil, wenn er ins Weiße Haus gehen würde. Er würde auf ihn zugehen und dann würde ihm die, mach mal die Hand auf und dann würde ihm diese goldene Ashley in die Hand legen und dann so, Chef, jetzt habe ich es gemacht.
Genau. Das wäre so cool. Das ist meine Version gewesen bei mir.
Ja, dann wirst du gekündigt, aber noch Schlimmeres, aber gut. Ja, ne, Hauptsache, wir hatten alle Spaß dabei.
Na gut, zurück in die Realität aus dieser seltsamen, bizarren Parallelwelt, in der wir gerade waren. Vor dem Händler gibt es quasi dann 2 Wege, die weiterführen. Also zum einen den Weg, über den wir gekommen sind. Ein Weg rechts runter führt zu so einem kleinen Steg in so einem unterirdischen Höhlenfluss, aber da können wir nicht viel machen. Und geradeaus kommen wir dann über so ein kleines Zwischenareal, so einen kleinen Hafen, in dem so ein paar kleine Hütten stehen und ein Schieberätsel, mit dem wir aber aktuell auch noch nicht interagieren können. finden wir dann ein Boot ohne Benzin. Das können wir also leider nicht benutzen. Ein kleines Motorbötchen und oben dann eine Notiz, auf der steht, dass das Benzin in der Fischfarm gelagert wird. Und links davon geht auch schon ein Höhlendurchgang genau auf diese Fischfarm. Und wenn man die betritt, und mir ging es zumindest so, ich möchte erstmal ein bisschen scouten und gucken, was mich da so erwartet. Und kann ich vielleicht schon ein paar Gegner snipen? Und plötzlich bricht der Steg unter mir zusammen und ich bin irgendwo im Wasser, mitten im Nichts, mitten in der Arena und die Action geht los. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, oh Spiel, du bist manchmal echt schon ganz schön gemein.
Ganz schön geil.
Ja, das auch.
In manchen Momenten weiß das Spiel, dass es ein Horrorspiel ist und dann wird es manchmal wieder zu komfortabel. Aber das sind so Momente, wo ich mir denke, ja Spiel, du und ich wissen, dass das ein Horrorspiel ist. Danke dir. Oder dass das ein Horrorspiel manchmal sein könnte. Ja. Und das ist wirklich dieser Sumpfhütten-Part auch wieder deutlich, also noch, der ist noch besser als im Original, vor allem, weil es so eine Einbahnstraße jetzt ist, ne? Also ähnlich wie das die Berghütten-Siedlung. Das war im Original waren es halt Durchgänge, hier sind es einfach nur Areale, in die wir reingehen, um beispielsweise das Benzin zu holen, beim anderen war es ein Schlüssel. Ja, super empfangen, ne, durch zerstörtes Holz dann im Wasser zu landen und wir kriegen auch sofort einen, es ist kein, ich nenne ihn Schweinebärmann, aber er hat ja einen Kuh auf dem Kopf, ergo ist er der Kuhbärmann. Es gibt sehr, sehr viele Gegner in diesem Areal und es ist großartig, wie oft man da stirbt und wie oft man da die Zähne zusammenbeißen muss.
Ich bin tatsächlich nicht gestorben. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich es durchgeschafft, aber das war schon sehr, sehr hart. Ich habe ja aus meiner ersten Konfrontation mit diesem Kuhkopfmann schon gelernt, dass die relativ leicht sind, weil die sich von der Schrotflinte sehr gut staggern lassen. Und ich hatte zum Glück meine Schrotflintenmunition gespart. Ich konnte ihm quasi immer, wenn er gerade ausholt, mit seinem Hammer in den Kopf schießen und so kann man den Dauer staggern und dann war der recht schnell tot. Aber trotzdem wird man danach, nachdem der beseitigt ist, von allen Seiten eben von den Ganados, die hier überall sind, überrannt und oben stehen auch wieder Leute und werfen irgendwas oder schießen mit irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall sehr viel Stress, sehr viel Action. Die Fischfarm ist auch wieder so labyrinthartig aufgebaut mit mehreren Wegen, die in Sackgassen führen und nur ein Weg, der wirklich weiterführt. Sprengfallen überall. Dafür gibt es aber auch sehr viele Fische und Schlangen, die man auch so als Notfallheilung töten und essen kann, wenn es unbedingt sein muss. Oder aber dann mitnehmen und beim Händler verkaufen. Die sind nämlich gar nicht so wenig wert. Und ja, ich habe mich da so durchgekämpft und es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin durchgekommen. Man muss sich dann eben, wie du schon gesagt hast, einmal komplett durch diese Arena durchkämpfen. Am Ende ist dann so eine Hütte, die ist auch wieder sehr schön eingerichtet. Ne? Man merkt halt, das war früher mal ein funktionables Dorf. Und die Sachen, die man so findet, haben tatsächlich noch einen Nutzen. Die machen Sinn, nur die sind halt schon lange verwaist worden, weil mittlerweile einfach alle crazy sind. Weil in dem Dorf sind so mehrere Fässer und Gerätschaften und das ist halt so eine Lagerhütte, so ein Lagerraum, um eben diese Fischfarm zu versorgen. Und da ist unter anderem auch so ein Schneidebrett mit einem Beil, wo eben die Fische dann schon ausgenommen wurden. Und da finden wir dann eben auch den Benzintank. Das Gemeine ist, dass man sich dann aber in der Sackgasse befindet. Man kommt nicht mehr über den Weg zurück, über den man gekommen ist, sondern muss dann rechts irgendwo hochklettern und oben rum zurückgehen. Da spawnt dann, glaube ich, auch, sobald man die Hütte betritt, die neue Welle Gegner, hatte ich das Gefühl zumindest. Mhm. Also man kriegt keine Ruhe und es ist schon eine ziemlich coole Passage, durch die man sich ganz schön durchkämpfen muss.
Was ich vor allem jetzt bei Veteranen merke, weil ich einfach weniger Geld habe, weniger Tuning, weniger Munition, dass ich echt viel, viel öfter durch die Waffen durchwechseln muss. Und gerade so, wenn du merkst, alle Waffen sind gerade leer geschossen. Ich habe jetzt noch das Scharfschützengewehr, dass ich dann plötzlich im Nahkampf in das Scharfschützengewehr halt zum Wechsle und dann wirklich wenig Zeit habe, um Kopfschütze zu setzen. Aber das ist schon befriedigend, wenn du da drei Kopfschütze hintereinander setzt oder eine TMP nachladen musst. Leute kommen auf dich zugerannt und du lädst immer noch nach und dann steht die Person direkt vor dir und die salbst du erstmal komplett weg. Das macht Spaß. Das macht wirklich viel, viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall finde ich auch, das ist jetzt schon so faszinierend. Das fand ich im Original schon faszinierend und auch im Remake scheint das wieder eine sehr gute Strategie zu sein, wenn man dann wirklich jetzt schon so die Cracks und Profis sieht, wie die mit ihrem Scharfschützengewehr halt einfach alle Gebiete säubern und wie die halt einfach einen Headshot nach dem anderen verteilen. Wirklich so bam, bam, bam. Beziehungsweise zu der Zeit hat man ja noch dieses Repetiergewehr, das man nach jedem Schuss kurz nachladen muss. Aber wenn halt jeder Schuss dann wirklich ein Treffer ist, dann ist es schon sehr eindrucksvoll und sehr cool. Und wenn man da selber so so einen kleinen Run wenigstens hinkriegt, dann fühlt sich das schon auch echt gut an.
Ja, nee, deswegen, ich habe mit dem Kampf-Gameplay habe ich echt meinen großen Spaß. Deswegen, ich freue mich auf Mercenaries-Modus, ne? Ich will endlich in meine Arena geworfen werden.
Ja, absolut.
Müsste jetzt auch zeitnah erscheinen, tatsächlich.
Also jetzt zur Aufnahme erscheint der in wenigen Tagen, aber bis die Folge online geht, haben wir den schon 3 Wochen oder so. Ja.
Das ist dann meine Schießbude. Darauf freue ich mich dann. Schmeiß den anderen Kram weg. Ja.
Ja, total. Ja, die Arenen sind halt einfach schon das Highlight, auf jeden Fall spielerisch in dem Spiel. Und das merkt man halt auch ganz stark. Also, beziehungsweise glaube ich, dass da auch der Mercenary-Modus eine große Stärke wird von dem Spiel. Bin ich schon gespannt drauf. Ich hoffe, die machen dann gut. Ja gut, genau. Die Fischfarm. Hast du da eigentlich alle Gegner getötet oder bist du durchgelaufen?
Ich habe, also jeder, der sich mir im Weg gestellt hat, ist gestorben. Das ist halt immer die Frage, ob du auf dem Rückweg, wenn da noch eine Welle kommt, das ist halt wieder die Munitionsverschwendungsfrage. Bringt das mir jetzt wirklich was, wenn ich da jetzt Geld kriege oder Munition, oder sollte ich jetzt einfach mir das aufsparen, zumal ich auch wieder Energie verlieren könnte? Das ist immer so eine Abwägungsfrage. Aber ich finde es ja interessant, dass du so eine vertauschte Rolle gerade in diesem Gebiet hast, weil wenn du dann quasi über dem Rückweg bist du ja dann oben, also da, wo zuvor die Zombies waren, und dann sind unten wiederum welche mit Armbrüsten. Und dann hast du ja quasi diese entgegengesetzte Situation, dass du jetzt mal derjenige bist, der quasi den High Ground hat. Und das ist eigentlich ziemlich witzig. Ich fand das cool, weil ich ein bisschen Scharfschützentraining noch machen wollte, aber ansonsten töte ich nicht unbedingt jeden.
Ah, ja. Nee, ich bin, weißt du, ich habe natürlich alles.
Ja, wenn da Loot gemacht. Auf dem, ja. Wenn da Loot ist, also Division wäre dein Spiel, muss ich sagen, merke ich mittlerweile.
Könnte ja noch einer irgendwie 200 Peseten in der Hosentasche haben. Da haue ich schon mal 2, 3 Schrotflinte rein, vorsichtshalber. Ob sich das dann so rein von der Effizienz her lohnt, ist eine andere Frage, aber darum geht's nicht. Ich will einfach alles mitnehmen.
Ich stelle mir das auch, ich verstehe auch ungefähr, wie sie dich da überzeugt haben. Leon, gehst du Ashley retten? Nee, will nicht. Aber Leon, es gibt richtig viel Loot dort zu holen. Ja, erzählt mir mehr.
Ja, genau. Du kannst alles behalten, was du findest. Okay. I'm listening. Jo, genau. Ja, dann verlassen wir die Fischfarm wieder. Eine ziemlich coole Arena, die mag ich auch gerne. Habe ich mittlerweile versuche ich ja das Spiel wirklich mit S-Rängen und S-Plus-Rängen zu beenden. Bei meinem Profi-Run auf S-Plus ist das eine super gruselige Passage, weil da kann es schnell mal gehen, dass man in blöde Situationen gerät. Aber wie gesagt, bei meinem ersten Playthrough tatsächlich ohne zu sterben geschafft, habe mich selber auch gewundert. Und dann darf man das Boot an dem kleinen Steg tanken. Dann beginnt eine Cutscene, in der Leon mit dem Boot rausfährt und in der Mitte des Sees so ziemlich geht ihm dann irgendwie, wird der Motor abgewürgt, das Benzin ist offensichtlich nicht leer, aber der Motor will nicht mehr so recht und Leon kriegt es nicht mehr angekurbelt und plötzlich bahnt sich schon irgendwie von der Musik und der Kameraperspektive etwas Bedrohliches im Wasser an.
Es ist für mich immer Loch Nessie, aber du merkst ja, dass ich alle Figuren irgendwie komplett anders benenne. Wie heißt das Vieh im Original und im Remake?
Delago. Im Grunde ist das, so wie es aussieht zumindest, das wird nicht wirklich erklärt, einfach nur ein gigantisch gewachsener Molch, der eben auch von diesen parasitären Wesen, dem Plagger, befallen ist und der diesen See heimsucht. Es gibt ja sogar, bevor man zur Fischfarm geht, eine optionale Stelle, ich weiß nicht, ob du die gesehen oder wahrgenommen hast, da kann man dann nochmal mit dem Fernglas gucken und dann wird das wie im Original auch schon so ein bisschen angedeutet, da werfen die kopflose Leiche von Mario, dem Polizisten vom Anfang, ins Wasser und dann kommt dieser Delago so kurz an die Oberfläche und schluckt den, wie halt so ein Fisch oder so das machen würde. Er wird nur so angedeutet. Und
ja, genau, die habe ich auch gesehen. Ja, ja. Schön, dass er auch hier drin geblieben ist.
Ja, ja, genau. Aber die kann man eben gerne auch übersehen. Genau, und dann beginnt eben der Bosskampf gegen Delago. Der verfängt sich irgendwie in einem Seil, das vom Boot weghängt. Das wird irgendwie im Remake jetzt nicht so richtig gezeigt, aber das Boot wird hinter diesem Delago hergezogen, der super schnell über diesen See schwimmt und Leon verfügt aus irgendeinem Grund über unendlich viel Harpunen, die in diesem Boot liegen, die er auf diesen Delago wirft. Plötzlich sind seine Waffen ihm anscheinend nicht mehr gut genug, ich weiß es nicht, die Logik dahinter, aber gut, es ist so ein bisschen Captain Ahab oder so. Und ich bin erstaunt, wie originalgetreu die diesen Bosskampf gelassen haben. Weil ehrlich gesagt hätte ich gedacht, wenn die einen Bosskampf ganz neu erfinden, ganz neu definieren, dann wird's der sein. Aber nö, genau den haben die wirklich fast unangetastet gelassen.
Und ich fand ihn deutlich einfacher als im Original. Also irgendwie im Original wurde ich viel öfter von meinem Boot runtergeworfen und hier schieße ich eine Salve nach der anderen ab und ich sterbe dabei auch nicht. Ich finde, er sieht eindrucksvoller aus, aber gameplay-technisch ist er jetzt nicht wirklich anspruchsvoller geworden. Gehört auch für mich eher zu den schwächsten Kämpfen im Remake.
Ich fand ihn auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schon relativ fordernd. Es ist wie im Original, da hatte ich auch immer Probleme mit Delago, aber wenn man dann mal versteht, wie der funktioniert, kann man den relativ easy perfekt machen. Und ich denke, im Remake ist es auch so, da kriege ich ihn selten perfekt hin, weil ich es manchmal doch schwerer finde, als im Original mich zu orientieren, weil so viel Wasser aufspritzt und gerade in den späteren Verläufen des Kampfes, wenn er schon ziemlich stark harponiert wird, dann wird er immer wilder und es gibt immer mehr Wellen und Wassereffekte auf dem Bildschirm und da übersehe ich manchmal die Hindernisse, in die er Delago versucht, uns reinzuziehen. Wir können dann immer so rechts und links ein bisschen diesen schwimmenden Baum stümpfen und versunkenen, halb versunkenen Schiffen ausweichen und manchmal macht er dann eben auch so Sprungattacken, denen man ausweichen muss und ich konnte den halt einfach bei meinem ersten Mal noch nicht lesen und auf schwer darf man tatsächlich nur zweimal getroffen werden, beim dritten Mal ist man Game Over. Hab's aber tatsächlich auch bei meinem ersten Playthrough geschafft, den aufs erste Mal zu schaffen. Ich hab's ja mittlerweile schon sehr oft durchgespielt und bin bei Delago schon öfter gestorben auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, aber beim allerersten Mal hatte ich so das Anfängerglück wahrscheinlich. Da bin ich tatsächlich durchgekommen, ohne dass er mich erwischt hat. Aber super knapp. Der ist mir bei der ersten Sprungattacke voll ins Boot gesprungen, dann war ich schon ein Drittel tot. Einmal wollte ich so einem Baumstamm nach rechts ausweichen, weil ich dachte, ich komme vorbei, hätte aber offensichtlich links ausweichen müssen. Dadurch, dass das Seil an den Lago hängt, ist die Bewegungsradius sehr eingeschränkt und bin da rein und ich dachte schon, oh Gott, ich schaffe das nicht mehr. Aber irgendwann dann gab es doch zum Glück diese letzte Harpune. Hey, der hält aber auch auf Veteran wahnsinnig viel aus, finde ich. Man wirft ihm schon gut 20, 30 Harpunen rein, glaube ich.
Ja, das macht aber diesen Kampf auch irgendwie so langweilig, weil ne, du wartest ja immer nur auf diese Passagen, wo du ihm halt reinwerfen darfst und dann stehst du da echt und wirfst deine 20 Harpunen in den Reihen und Blut spritzt und er zieht dich so ein bisschen lang und dann weichst du ein bisschen aus, dann geht er ein bisschen unter. Im Original ist er für mich gefühlt viel öfter untergetaucht und hat sich auch viel mehr versteckt und er hat auch viel mehr Harpunen gebraucht, um irgendwie wieder abzuweichen von seinem Angriff. Was ich im Original schwieriger fand, das war aber jetzt weniger was Anspruchsvolles, sondern einfach irgendwie, ich fand's gametechnisch nicht gut gelöst. Du hast ja, wenn er dich quasi über den See zieht, hast du immer so einen Kamerabreak, dass die Kamera halt einmal rumfahren muss, damit du wieder quasi auf ihn guckst. Und das hat im Original hat das für mich immer viel zu lange gebraucht, bis ich dann endlich mal wieder zielen konnte. Das funktioniert hier viel, viel fluffiger. Kamera dreht sich, ich weiß wieder genau, wo er ist. Im Original hat's mich, glaube ich, komplett gestört.
Das habe ich wirklich ganz anders wahrgenommen. Für mich war der schon sehr actionreich und ich hatte auch das Gefühl, dass die vor allem von der Inszenierung her den Actiongrad nochmal ganz schön hochgeschraubt haben, weil er eben ein bisschen unberechenbarer wird in der zweiten Phase dann vor allem.
Was man sieht, definitiv. Ich würde nicht, dass der gameplay-technisch anspruchsvoller wird.
Gameplay-technisch ist er sehr ähnlich. Ich würde sogar sagen, dass er ein bisschen leichter ist. Ehrlich gesagt, jetzt, da ich das Remake so oft gespielt habe, bringe ich, glaube ich, Sachen durcheinander. Aber ich meine, dass man im Original nicht gleichzeitig Harpunen werfen und Boot steuern konnte. Man musste, bevor man im Hindernis ausweichen will, glaube ich, im Original die Harpune niederlegen, also aufhören, in diese Wurfposition zu gehen und das Boot lenken. Glaube ich, ne? Und jetzt im Remake kann man beides gleichzeitig. Aber ich
Du bist halt viel fluffiger, ja, ne? Und du hast im Original hast du ja auch quasi immer diese Passagen, wo er so auf dich zuläuft und dann macht er den Mund auf. Und da reicht auch nicht ein Schuss aus im Original, sondern du musst halt mehrfach treffen, damit er von dir ablässt. Und im Remake ist es so, dass das reicht ihm schon. Ein Treffer und dann haut er wieder ab. Ich finde, im Remake sieht das viel, viel geiler aus. Aber wie gesagt, was mir wirklich, glaube ich, eher das Genick gebrochen hat, war dieser Kamerabreak. Da hatte ich halt einfach viele, viele Sekunden, in denen ich nicht werfen konnte. Ja, damit hätten sie irgendwas machen können, aber mich stört es jetzt auch nicht unbedingt. Aber das ist so, weiß ich nicht.
Ja. Er ist schon sehr originalgetreu, wie gesagt. Ne, das hat mich auch wirklich gewundert, weil das war schon im originalen Kampf, der war nicht mein Lieblingskampf. Ich glaube, beim ersten Mal, wenn man den macht, ist das cool, weil es was Besonderes ist. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber wenn man so wie ich das Spiel mehrfach durchspielt, dann wird der sehr schnell zu einem sehr nervigen Bosskampf. Gerade eben, weil man ja auch seine eigenen Waffen, die man schon hochgelevelt hat und die man lieb gewonnen hat, nicht benutzen darf. Aber zumindest ist es mal was anderes. Das muss man dem schon auch zugute halten. Es bringt mal wirklich ganz neues Gameplay rein und ist eine Passage, die auch sehr einmalig ist. Das ist ja schon auch nett. Durchbricht so ein bisschen diesen typischen Gameplay-Loop plötzlich.
Aber nicht mit irgendwie was wirklich krass Anspruchsvollem. Die Inszenierung passt auf jeden Fall, aber das ist auch, glaube ich, wieder das, was ich angesprochen habe. Mit was für einem Spiel haben wir es hier zu tun? Ist es realistisch, anspruchsvoll, John Wick, oder ist es halt eher wieder gamey wie das Original? Das hat ins Original viel, viel besser gepasst als hier, und hier wirkt es so ein bisschen altbacken. Also da hätten sie gameplay-technisch, wenn sie schon so viel dazugepackt haben, hätten sie auch irgendwas machen können. Zumal du ja von deinem ganzen Repertoire auf diese unendlich Harpunen wieder zurückgehst. Was gibt's ja auch manchmal öfter in Spielen, dass du quasi so Bosskämpfe hast, wo du, glaube ich, mit unendlich Munition halt kämpfen kannst. Hier wirkt so ein bisschen deplatziert. Ich habe nichts gegen diesen Bosskampf, außer dass er langweilig ist.
Ich habe mal in einem Interview gehört, dass tatsächlich sich das Dev-One-Team, also das Elite-Team bei Capcom, das ja Resident Evil 4 Remake gemacht hat, in drei Gruppen aufgeteilt hat. Und die erste Gruppe hat das Dorf gemacht, die zweite Gruppe das Schloss, die dritte die Insel. Und am Schluss haben sie sich wieder getroffen und sich gegenseitig Feedback für ihre Passagen gegeben. Und gerade was die Bosskämpfe angeht, hatte ich das Gefühl, das Dorf-Team wollte sehr viel näher an den Originalkämpfen bleiben, weil dann später im Spiel in anderen Passagen weichen die Bosskämpfe teilweise auch stark vom Original ab, aber hier, also gerade der Lago, aber auch die anderen, zu denen wir noch kommen werden, sind schon sehr, 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 sehr nah am Original, was ich ja auch eigentlich ganz cool finde, aber wie gesagt, hier hätte ich tatsächlich gedacht, das werden sie wohl irgendwie ein bisschen abändern, aufbauen, realistischer machen, aber ja, genau, das ist, it is what it is, und es ist schon in Ordnung.
Es ist halt der andere Bosskampf, der später noch kommt gegen den Bürgermeister. Da hat es mich ein bisschen enttäuscht, dass der auch komplett gleich geblieben ist. Ich glaube, mit einer Abwandlung drin. Dafür, dass die halt so oft so richtig gut darin sind, uns zu überraschen mit sinnvollen neuen Ideen, sage ich ja, ich möchte nicht nur ein Grafik-Upgrade haben, ich möchte auch ein sinnvolles Remake, ein Reimagining, ne, haben. Und das fand ich bei den Kämpfen so ein bisschen schade, dass sie da nicht so viel damit gemacht haben. Auch wenn es neue Bürgermeister-Szenen gibt, aber die haben dann wiederum mit seinem Kampf nichts zu tun.
Ja gut, irgendwann kriegt der Lago dann eben doch seinen letzten Speer ab, auch wenn ich finde, der steckt schon viel ein, und versinkt im Wasser in einer riesigen Blutpfütze. Also der See wird rot gefärbt im Grunde durch sein Blut. Das ist ja auch schon später im Kampf, ne? Da schwimmt man auch schon, also zieht man das Boot schon durch seine Lache von Blut, die er hinter sich herzieht. Das ist schon auch schön inszeniert. Und dann plötzlich ist aber der Lago nicht der Einzige, der hier blutet, denn Leon kriegt einen Hustenanfall und hustet Blut in seine Hand und wird dann auch sehr schnell ohnmächtig. Zum mindestens zweiten, wenn nicht dritten Mal, seit wir das Spiel gestartet haben. Und bricht in seinem Boot zusammen und das Kapitel ist beendet. Auch etwas, das ein bisschen umgewandelt wurde im Vergleich zum Original. Da durfte man ja noch an Land fahren und dann in der Hütte, erst ist er zusammengebrochen. Fand ich jetzt eigentlich im Remake fast cooler, dass das unmittelbar danach auf diesem Bötchen passiert.
Ich meine, gut, direkt nach dem Kampf, ne, passt ja. Eben. Finde ich auch. Ich finde es nur sehr lustig, weil wir immer uns am Anfang jedes Kapitels fragen, Moment, wie hat das nochmal angefangen? War Leon ohnmächtig? Nee, Kapitel 3 am Anfang war er nicht ohnmächtig, da war er noch da. Aber sonst wird er immer ohnmächtig.
Das ist schon oft so. Das ist wirklich, jetzt, ich habe nie drüber nachgedacht, aber die Kapitel enden oder beginnen sehr oft damit, dass Leon ohnmächtig wird und oder dann wieder aufwacht. Schon interessant. Wird noch ein, zweimal passieren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Jo, na schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt Schluss. Ein schöner Schlusspunkt. Kapitel 3 war das
drei.
Jetzt.
Haben wir, Kapitel 3. Es ist Gott sei Dank noch nicht 4.
Genau, ja. Haben wir hiermit abgeschlossen. Beim nächsten Mal kommt eben Kapitel 4. Geht's los mit Kapitel 4. Ein Kapitel, das ich eigentlich ganz cool fand, das aber Michael nicht so gerne mochte. Ich bin gespannt, wie da unsere unterschiedlichen Erfahrungen aufeinander prallen werden. Jo, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass wir jetzt hier diesen 100-Euro-Bonus für euch machen können. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Und ja, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal dann wieder mit dabei, wenn es mit der Erkundung des Sees ohne den Lago in Ruhe losgeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, Leute. Ciao.